Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunalen Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema dieser Folge ist Breitbandausbau. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen, auch für das Netzwerk Junge Bürgermeister, und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Anja Genetsch ist zuständig für kommunale Kooperationen in der Region Mitte-West bei der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser. Die Deutsche Glasfaser plant, baut und betreibt hauptsächlich anbieteroffene Glasfaser-Direktanschlüsse für Privathaushalte und Unternehmen. Seit über 10 Jahren arbeitet sie beim saarländischen Telekommunikationsunternehmen Inexio, das seit Mai 2020 Teil der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser ist. Und in dieser Zeit hat sie nach eigener Schätzung schon über 1000 Bürgermeister, Land- und Landräte kennengelernt, die meisten in Rheinland-Pfalz. Hallo Anja.
Hallo, schönen guten Morgen.
1000 Rathauschefs kennengelernt zu haben, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Das wären ja 3 Jahre lang jeden Tag einen anderen Bürgermeister treffen. Kommt das ungefähr hin?
Das kommt in der Tat hin, wobei es natürlich länger als 3 Jahre gedauert hat, die Kollegen kennenzulernen. Aber ja, das passt. Und ich sage immer scherzeshalber, ganz Rheinland-Pfalz kennt meinen Namen, wenn auch noch meinen alten. Also ich habe seitdem geheiratet. Aber ich bin bekannt wie ein bunter Hund, wie man so schön sagt.
Sehr schön. Unser Thema ist der Glasfaserausbau. Schnelles Internet ist ja nun ein wichtiger Standortfaktor und seit Jahren gibt es immer wieder Versprechen. Jetzt wird es also wirklich schnell und so, wenn man dann auf die Karten und die Vergleiche guckt mit anderen europäischen Ländern, dann ist Deutschland da nicht so super weit vorne. Sascha Lobo hat das mal genannt, die Bundesregierung hat den Glasfaserausbau nicht verschlafen, sondern bewusst verzögert. Hat er da recht?
An diese Spekulation möchte ich mich eigentlich ungern beteiligen, weil wir würden ja auch gerne in die Zukunft gucken. Aber es ist tatsächlich so, dass Deutschland in der Vergangenheit halt viel auf das gute Kupferkabel zurückgreifen konnte. Das hatten andere Länder nicht. Und so haben wir tatsächlich in der Masse auch über das Kupferkabel noch ein gutes Netz zur Verfügung gehabt. Und das war tatsächlich bis 2018, bis die Bundesregierung gesagt hat, wir gehen jetzt in den FTTH-Ausbau, das Ziel, einfach das Kupfernetz, das wir haben, so weit aufzurüsten und darüber schnelles Internet zu bringen.
Also FTTH.
Die Realität ist besser als die mediale Grundstimmung derzeit. Das muss man wirklich auch offen sagen.
Also FTTH ist ja dann der Glasfaseranschluss direkt ans Haus, Fiber to the Home, wenn ich das richtig sehe. Aber warum hat das denn so lange gedauert? Also dass Glasfaser natürlich deutlich leistungsstärker ist als das Kupferkabel, aufgerüstet, wie auch immer, das war ja vorher bekannt.
Das war bekannt, aber man muss sagen, man kann ja über das Kupferkabel, so hat das die Inexio lange Zeit gemacht, ja auch mit Vectoring bis 100 Mbit tatsächlich beim Kunden auch zur Verfügung stellen. Und ganz ehrlich, in den vergangenen Jahren hat das vielen auch gereicht. Das muss man ehrlich auch sagen, da gab es so ein Gap zwischen, was brauchen die Leute vor Ort wirklich und was sagt die Politik, was man tatsächlich braucht. Und wir sind ja immer nah am Kunden und die Kunden waren jahrelang auch mit Bandbreiten zwischen 25 und 100 Mbit zufrieden.
Gut, jetzt sind die Kunden sozusagen das eine. Das andere ist dann natürlich, ne, nicht alle brauchen sozusagen diese super hohe Leistung, aber ich sage mal, im Gesundheitssektor, wenn ich dann irgendwie auf dem Land bin und eine Röntgenaufnahme verschicke und dann wegen der niedrigeren Bandbreite dieser eine kleine Punkt, der dann irgendwie bei der bei der Röntgenaufnahme eigentlich hätte schon ein Vorwarnzeichen sein können, dann aber nicht übermittelt wird, weil die Bandbreite zu niedrig ist, dann ist das natürlich ein Problem. Das heißt, ich brauche, es ist ja, klar, ich muss jetzt nicht alle Straßen so bauen, dass es Autobahnen sind, aber ich muss natürlich schon eine gewisse Infrastruktur halt haben, weil halt es Bereiche gibt, die das dann doch brauchen. Aber da kann man dann natürlich schlecht trennen oder kann man das dann trennen, dass man Glasfaseranschluss nur für die, die es brauchen und die anderen bleiben beim Kupfer oder ist das dann nicht dann auch wieder unwirtschaftlich?
Also in der Vergangenheit war das in der Tat so, dass wenn es Unternehmen in Orten gegeben hat, die unbedingt einen Glasfaseranschluss benötigt haben, haben diese auch einen bestellt bei uns als Firma. Also mussten dann natürlich dementsprechend mehr bezahlen, aber das war schon der Fall. Aber heute, auch mit den neuen Bauverfahren, die durchaus ja auch günstiger sind als ein klassischer Tiefbau, sind wir tatsächlich in der Lage, auch wirklich jeden im Ort anzuschließen mit einem schnellen Anschluss, ohne dass wir noch auf das Kupfer zurückgreifen müssen.
Jetzt spielt ja Kommunen beim Ausbau von schnellem Internet eigentlich die entscheidende Rolle. Nicht, weil sie es immer selber ausbauen, dafür gibt es ja dann auch dann die Partner wie euch. Aber ne, es ist für die Kommunen, es gab mal einen Autor, der hat das dann Dableibensvorsorge genannt, auch gerade für den ländlichen Raum, dass man da halt dann einfach investiert in seine eigene Kommune, in seine eigene Infrastruktur. Welche Fragen müssen sich denn Kommunen stellen, die jetzt noch vor dem Ausbau stehen, bevor sie sich dann an Unternehmen wie zum Beispiel euch oder auch an Mitbewerber wenden?
Sie sollten sich auf jeden Fall im Vorfeld fragen, habe ich überhaupt einen Bedarf? Weil es gibt in der Tat auch noch Orte, man glaubt es kaum, die sagen uns ab, weil die sagen, sie haben keinen Bedarf nach Glasfaser. Also schon auch mal ein bisschen hören, was die Bürger draußen auch sagen. Gibt es schon den Bedarf nach wirklich schneller Glasfaser? Haben natürlich die Unternehmen nachher auch die Wirtschaftlichkeit, das Projekt durchzuziehen? Weil das ist am Ende natürlich, wäre es schade, wenn man so ein Mammutprojekt auf die Füße stellt und nachher fragen die Bürger nicht nach. Dann muss man sich damit auseinandersetzen, dass es tatsächlich tiefbaumäßig ein Mammutprojekt werden wird. Es werden viele Anfragen für Genehmigungen kommen. Man muss sich damit auseinandersetzen, dass immer auch mal was schiefgehen kann. Das will ich auch nicht verschönigen. Wir haben so viele Baustellen draußen. Ich glaube, das kennt auch jeder Bürgermeister, wenn er nur einen Straßenzug baut. Erstens mal, wie lange es dauert und dass immer was schiefgeht. Weil es sind einfach auch Menschen, die draußen bauen. Das ist ganz wichtig und es ist einfach, es dauert eine gewisse Zeit lang. Also, dass man sich darauf einstellt, eben schon angesprochen, es ist ein Mammutprojekt und das muss man im Kopf auch wirklich verstanden haben.
Vielleicht nochmal zu dem Bedarf. Ja. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, viele auch Ältere, die dann sagen, ach, ne, so Internet, das ist neue Zeugs, das brauche ich ja eigentlich gar nicht. Sind aber dann gleichzeitig dieselben, die sagen, ups, meine Kinder sind alle weggezogen und die kommen hier nicht hin, weil sie haben ja auch überhaupt keine, und die Enkel kommen mich gar nicht besuchen, weil bei Oma und Opa gibt es überhaupt keinen vernünftigen Internetanschluss und dann kann man das alles nicht machen. Und gleichzeitig natürlich auch, die Kinder sind weggezogen aus dem Ort, weil sie gar keinen Arbeitgeber gefunden haben, weil die meisten Arbeitgeber jetzt natürlich auch, gerade jetzt zum Thema Corona mit Homeoffice, haben es ja dann auch noch mal viele erlebt. So. Und dann sage ich, dann bleibt zwar mein eigener Bedarf immer noch, den ich brauche es eigentlich nicht, aber eigentlich braucht es mein Ort. Und diese Verantwortung, kann man die denn auf den Bürger sozusagen dann eigentlich übertragen oder müsste man da nicht einfach sagen, Moment mal, also doch, der Ort braucht das. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es dann jeder Einzelne hat, damit es für alle insgesamt bezahlbar ist.
Das ist ein guter Punkt. Wir versuchen dann natürlich auch die Gemeinschaft so ein bisschen anzupacken. Und das gelingt uns in der Tat sehr gut, aber nur dann nicht mehr, je größer die Orte werden. Also in kleineren Orten, das merken wir, da gibt es immer die Gemeinschaft. Da gehe ich rüber zum Oberkarl und sage, Opa, komm, mach doch mit, das ist für unseren Ort. Also da hat man eine richtige Gemeinschaft und ein Wir-Gefühl. Wenn man natürlich dann aber in Vorstädte geht, ist dies schon viel, viel schwieriger. Aber es ist so, dass wir mittlerweile, da kann ich auch so einen Schwenk erzählen, wie es vorher bei der Inexi war und jetzt bei der Deutschen Glasfaser, wir bieten wirklich ein Produkt an zu einem Preis, das nicht viel Unterschied ist zu dem, was die Leute heute in der Regel bezahlen. Und wenn man dann sagt, ich kann meine Immobilie damit aufwerten, das ist es nämlich letzten Endes, dass man sagt, für später auch, man will sein Haus vielleicht auch mal vererben irgendwann an die Kinder, die vielleicht jetzt weggezogen sind, aber in späteren Jahren vielleicht doch nochmal die Vorteile von ländlichen Regionen erkennen, dann habe ich das Glasfaser im Haus und ich kann eigentlich alles mitmachen. Also da geht es tatsächlich nur noch darum, die Ängste abzubauen. Und dafür sind dann, ja, braucht man gute Vertriebler, um tatsächlich das dann auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Aber es sind in der Regel auch nicht nur die Jungen, die einen Anschluss buchen. Auch bei den Infoveranstaltungen, viele ältere Leute, das unterschätzt man immer, die haben zwar viele Fragen, aber die lassen sich auch wirklich gut überzeugen, weil sie mittlerweile, gerade nach Corona, wo viele Verwandte einfach nicht mehr immer zu Besuch kamen, sondern nur noch Videokonferenzen stattgefunden haben, die haben wirklich den Mehrwert erkannt.
Jetzt zum Preis nochmal. Also ihr habt ja mit einem Gesamtinvestitionsvolumen, muss man vielleicht dazu sagen, die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser gehört irgendwie zwei Investmentfonds. Es gibt also ein Gesamtinvestitionsvolumen von 7 Milliarden Euro, habe ich gelesen. Und damit wollt ihr 6 Millionen Glasfaseranschlüsse mittelfristig in ganz Deutschland ausbauen. Das sind also private Investitionsmittel und ohne den Einsatz von Steuergeldern und erstmal kostenlos für Kunden und Kommunen. So habe ich das richtig verstanden.
Genau.
Also einmal, wo kommt denn dann das Geld her und wie refinanziert sich das dann wieder?
Eine gute Frage. Wir haben zwei große Partner. Zum einen ist das die IQT, also ein schwedischer Investmentfonds, die in der Vergangenheit schon viele Infrastrukturen und ähnliche Bereiche investiert haben. Und zum zweiten ist das die OMAS, das ist ein kanadischer Rentenfonds. Und beide haben irgendwie erkannt, dass der deutsche Markt eben ganz zu Anfang schon angesprochen noch in den Kinderschuhen steckt, was das Thema Infrastruktur und FTTH-Ausbau angeht. Und haben beide gesagt, da können wir noch gut Geld verdienen. Und das sieht man auch, nicht nur wir sind ja momentan am Markt aktiv. Mittlerweile kommen ja viele neue Player, auch mit großen Investmentfirmen hinten dran, die diesen Markt erkannt haben. Und jetzt gilt es, ich schätze mal, die nächsten 3 Jahre wird der Markt verteilt.
Okay, jetzt vielleicht nochmal ganz konkret zu den Angeboten an Kommunen. Es gibt ja da, wenn ich es richtig gesehen habe, mehrere Varianten. Also einmal den klassischen privatwirtschaftlichen Ausbau, wo die Kommune euch quasi unterstützt bei der Akquise, da auch mit als Infrastruktur profitieren kann. Und was bietet ihr da noch an? Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Also es gibt natürlich auch immer noch eine Möglichkeit der Förderung über den Bund. Wobei wir ganz klar sagen, dass man immer den eigenwirtschaftlichen Ausbau fokussieren sollte, weil er eben ohne Steuergelder stattfindet. Und der geförderte Ausbau ist unserer Ansicht nach das Mittel, dass man wirklich eine Vollversorgung für eine Kommune hat. Weil hier sprechen wir tatsächlich von irgendwelchen Höfen oder wie wir immer sagen, ja, Milchkanne irgendwo. Die sind in der Regel ganz schwierig, eigenwirtschaftlich anzuschließen. Aber eine Kommune hat ja immer den Willen, tatsächlich die ganze Kommune auch mit schnellem Internet zu versorgen. Und dieses Konstrukt eigenwirtschaftlich plus gefördert kann tatsächlich nachher der Weg zum Vollausbau sein.
Also das heißt, eigenwirtschaftlich da, wo es sich sozusagen für euch lohnt und
oder dann
den Anbieter lohnt und dann den Bauernhof, wo man irgendwie die 2 Kilometer Leitung hinbuddeln muss, was der selber natürlich nicht mit einem Vertrag dann halt irgendwie wieder reinspielen würde jemals, das wird dann gefördert.
Genau. Und gerade für diese außenstehende Gehöfte, da gibt es vielfältige Möglichkeiten, dass das Land Baden-Württemberg, will jetzt sogenannte Voucher, tatsächlich machen, dass gerade die außengelegenen Gebiete Geld dafür bekommen, dass sie angeschlossen werden können. Oder wir haben ein ganz tolles Projekt, können Sie im Internet gerne mal nachlesen. Da haben mehrere sich zusammengetan und haben selbst an unsere Leitung angebuddelt und konnten so angeschlossen werden. Also auch das gibt es. Es gibt Eigeninitiativen. Das war in Coesfeld, glaube ich, Gemeinde Senden, also auch das gibt's und da sind wir auch offen für alles.
Okay, also das heißt, die haben sozusagen dann den Weg bis da, wo ihr sozusagen noch ausgebaut habt.
Genau.
Das haben die dann selber übernommen quasi.
Genau.
Okay. Was kann denn da jetzt eine Gemeinde machen? Also welche Voraussetzungen müssen denn jetzt insgesamt gegeben sein in so einer Kommune, dass ihr mit dem Ausbau loslegt?
Also für uns ist ganz wichtig, dass wir einen partnerschaftlichen Angang haben. Also wir schließen ganz gerne einen Kooperationsvertrag, in dem wir einfach Eckpunkte unserer Partnerschaft festhalten. Und ganz wichtig sind uns hier die Bauverfahren an der Stelle. Weil wir möchten ja erstens wirtschaftlich den Ort erschließen und wir möchten möglichst schnell auch die Baustelle für die Bürger dann auch errichten und wieder abbauen. Also wir bauen immer minimalinvasiv, das heißt, wir bauen zwischen 40 und 60 Zentimeter, das heißt dann mindertief oder glasfasertief, kann man auch sagen. Und das ist ein sehr schnelles Bauverfahren, weil in der Regel wollen wir, dass wenn wir eine Einfahrt zum Beispiel von einem Haus müssen vorne im Gehweg verlegen, also wir verlegen ausschließlich im Gehweg, dass wenn der morgens rausfährt und mittags von der Arbeit kommt, dass da einfach wieder alles befahrbar ist. Und das geht eben nur, wenn man schnelle Bautechniken hat. Was wir noch brauchen, wenn wir den Kooperationsvertrag haben, ist immer eine Mindestquote. Jetzt ist es natürlich so, es gibt viele Mitbewerber, die haben gar keine Quoten oder eine geringere Quote. Zum einen wollen wir natürlich auch ein wirtschaftliches Projekt haben. Zum anderen muss sich jede Kommune die Frage stellen, je mehr Kunden wir von Anfang an auch anschließen können, desto weniger Baumaßnahmen werden in den Folgejahren einfach auf die Kommune zukommen. Ich mache ein Beispiel, jetzt kommt ein Unternehmen, das hat keine Quote und die können im Vorfeld vielleicht nur 10% der Leute akquirieren. Mhm. Das heißt, in den nächsten 2 bis 6 Jahren werden immer wieder jährlich neue Anschlüsse generiert und immer wieder hat man Baustellen tatsächlich in der Kommune. Und je mehr Kunden am Anfang direkt schon sagen, wir machen mit, desto weniger ist das natürlich in der Zukunft. Das muss man sich auch immer wieder sagen. Je mehr Kunden, und es ist tatsächlich zwischen 40% und 60% haben wir, bis wir tatsächlich fertig gebaut haben, in Kundenverträgen vorliegen, desto weniger sind die Baumaßnahmen in den nächsten Jahren. Und es zeigt auch dem Bürgermeister, ob der Bedarf da ist. Das sage ich immer auch vielen Kommunen, wenn jetzt keine 40% zustande kommen, brauchen sie auch nicht zukünftig in ein Förderprogramm einzusteigen, weil nachher haben sie ein gefördertes Netz gebaut mit Steuergeldern und keiner fragt danach. Also es ist immer ein gutes Indiz auch für den Bürgermeister, will meine Kommune.
Okay, also die 40% ist, also weil im ersten Moment sagt man ja, wenn die jetzt gar keine Quote haben oder halt eine, die nur 20% ist, das ist ja dann viel einfacher zu erreichen und dann kann man ja loslegen. Und als Bürgermeister habe ich dann auch ein bisschen das Interesse, klar. Dann kann ich zumindest schon mal sagen, in meinem Ort gibt es Glasfaser. Alle, die jetzt auch neu dazuziehen wollen, können das dann auch haben. Ist natürlich auch attraktiver. Und dann ist natürlich eine niedrigere Quote für den Bürgermeister oder für die Kommune selber doch erstmal im ersten Schritt doch attraktiver. Oder habe ich das jetzt falsch?
Ja, aber für die Kunden eben nicht. Also alle Kunden, die jetzt im Nachgang kommen, müssen ja tatsächlich in der Regel dann etwas für ihren Glasfaseranschluss bezahlen. Also bei uns in der Vorvermarktungsphase ist es immer so, dass der Glasfaseranschluss kostenlos ist, weil eben das alles in die Baumaßnahme eingerechnet ist. Auch bei uns und bei anderen Wettbewerbern ist es so, wenn dann alles zu ist, die Baustelle wieder zu und sie möchten einen Anschluss, kommen dann natürlich Kosten auf sie zu. Und die sind in der Regel, können Sie sich vorstellen, so ein Bagger kommt ja nicht für 200 Euro dann gerade mal. Also da können Sie schon mit Kosten rechnen zwischen 500 und 1000 Euro. Und das ist dann für viele Familien dann auch mitunter nicht gerade mal aus der Haushaltskasse zu zahlen.
Ja gut, das gerade zu einer Zeit, wo in vielen Bundesländern über diese Anlegerbeteiligung und so weiter als heftigst gestritten wird, genau. ist das dann natürlich schon auch eine Hausnummer. Aber das heißt, das habe ich jetzt so verstanden, bei allen Anbietern sind die im ersten Schritt dabei sind, ist es in der Regel kostenlos und alle die danach halt kommen, die müssen dafür bezahlen. Und deswegen ist es dann halt für andere Anbieter auch okay, wenn es nur 10 sind, 10% sind, weil dann haben sie mehr Leute, die danach im zweiten Schritt bezahlen müssen. Das ist sozusagen dann die...
Und wichtig ist natürlich auch, was ein Unterschied auch ist zu anderen Anbietern. Also wir haben ja immer verschiedene Polygone. Wir sagen, das ist jetzt unser Ausbaugebiet. Und wir verpflichten uns auch, das ist uns auch ganz wichtig, wir wollen verbindlich sein. Wenn wir die 40% haben, bauen wir das tatsächlich auch aus in diesem Ausbaugebiet. Selbst wenn wir jetzt in einer Straße keinen einen Kunden haben, legen wir trotzdem schon in die Straße, also in den Gehweg, unser Glasfaser, das jederzeit auch angeschlossen werden kann. Das ist auch ganz wichtig an der Stelle. Und das ist natürlich gewährleistet, je mehr Kunden wir haben, desto mehr ist das auch sichergestellt.
Und wenn jetzt die 40% bei euch konkret nicht erreicht werden, dann heißt das, okay, liebe Kommune, dann machen wir das nicht, oder?
Also es gibt tatsächlich auch Kommunen, wo wir dann auch schon abgesagt haben. In der Regel verlängern wir dann unsere Vorvermarktungsphasen dann auch immer und wir gucken uns dann nochmal die Wirtschaftlichkeit an. Es gibt dann auch Projekte, wo wir sagen, reichen uns dann vielleicht auch mal 33% oder ähnliches. Also es wird sich immer noch mal genau angeguckt. Aber derzeit haben wir 85% der Kommunen, die schaffen tatsächlich auch die Quoten und die gehen in den Ausbau. Mhm.
Ich habe jetzt ein konkretes Projekt von euch mal gesehen. Da gab es eine Pressemeldung, dass ihr jetzt im April 21 begonnen habt, über 35.000 FTTH-Glasfaseranschlüsse in insgesamt 57 Gemeinden entlang der Mosel zu realisieren. Und wollt da schon im September 22 fertig sein. Jetzt haben wir am Anfang dann über diese aufwendigen Bauarbeiten und so weiter. Das ist aber ganz schön schnell, oder?
Das ist ganz schön schnell. Weil ich es konkret zur Mosel sagen muss, da wären wir schneller als die Kommunen. Da bremsen uns so ein bisschen die Gepflogenheiten der Kommunen aus. Weil ich muss sagen, das hört sich jetzt komisch an, aber in der Regel brauchen wir so ungefähr 6 bis 7 Monate, bis wir mit der Kommune eigentlich einig sind und einen Vertrag unterzeichnen. Also ganz oft dauert es halb so lange, bis wir brauchen, bis die Kommune sich entscheidet, wie nachher die Ausbauzeit dauert. Und in der Mosel ist es so, da haben wir einen Wettbewerber, mit dem wir stark dort konkurrieren. Also wir sind jetzt in 1 Kommunen schon im Ausbau. Also 22 werden die Kommunen noch nicht fertig sein. Aber wenn wir tatsächlich die Verträge hätten, könnten wir in der Zeit auch bauen. Also wir haben so viele, ich glaube über 30 Generalunternehmer, partnerschaftliche Unternehmer, die für uns ausbauen. Und die bauen 40.000 HP, also 40.000 Anschlüsse jeden Monat für uns. Die sind, also das ist eine richtige Maschine, die wir da am Laufen haben. Und können tun wir das schon. Also wir haben gute Bauunternehmer entgegen der landläufigen Meinung, es gibt zu wenig Kapazitäten. Wir haben uns gute Kapazitäten gesichert, auch aus dem Ausland, weil es in Deutschland, da gibt es eben nicht genug. Mhm. Aber schaffen kann man das vom zeitlichen Aspekt.
Okay, das heißt, bei euch ist auch nicht das der Punkt, weil ne, die Kapazitäten sind ja ganz oft das Problem, also wenn es jetzt, wenn man es jetzt selber irgendwie Bauprojekte dann halt als Kommune hat, dann gibt es keine Kommune, die ich kenne, die sagt, das läuft alles ganz super, sondern in der Regel sucht man und schreibt aus und hat für manche Gewerke teilweise gar keine Angebote, was natürlich auch schwierig ist, wenn man dann irgendwie ein Haus ohne Aufzug baut mit 8 Stockwerken, weil man halt keinen findet, der sich dann gerade bei kleineren Projekten bewirbt. Mhm. Aber das ist dann bei euch egal, ob ihr dann jetzt das in kleineren Kommunen oder auch in größeren macht, weil normalerweise sagen ja auch so Baufirmen, ja, so kleine Kleckersachen, die machen wir dann lieber nicht. Wir wollen lieber auch da, wo wir irgendwie in kurze Wege und so weiter haben und wollen eigentlich gar nicht so sehr das auf dem Land machen. Aber normalerweise ist das ja auch für die dann nicht so attraktiv. Aber das ist bei euch
nicht so. Also sie haben Kontingentverträge und in der Regel sind denen kleine Kommunen auch lieber, weil die sind viel flexibler, kleine Kommunen. Ne? Also auch bei uns merken wir schon in der Verhandlung, dass sie viel schneller entscheiden können. Ich vergleiche jetzt mal, wir sprechen auch mit Städten wie einer Stadt Saarbrücken oder einer Stadt Krefeld. Da ist das natürlich viel schwieriger, unsere Bauverfahren an den Mann zu bringen. Die haben schon festgesetzte Regeln, die man einhalten muss. Und unsere Bauunternehmer sind in ländlichen Regionen total zufrieden.
Okay, aber ihr habt euch jetzt ja auch stark auch auf den ländlichen Raum irgendwie konzentriert. Jetzt ist es dann ein Vorteil, dass eine kleine Verwaltung vielleicht gar nicht so professionell aufgestellt ist in vielen Bereichen, wie jetzt die in Krefeld oder in Saarbrücken, also in der Großstadt? Normalerweise sagt man, oder besteht ja eigentlich die Gefahr, dass eine kleine Verwaltung mit so einem Projekt vielleicht eher überfordert ist, weil man das ja eben nicht so oft macht. Aber das hört sich jetzt genau anders an.
Genau. Dadurch, dass wir partnerschaftlich an die Sache rangehen und tatsächlich auch sowohl von unserem KV-Team immer jemand ansprechbar ist, als auch ein Projektleiter vor Ort ist, klappen die Projekte echt super. Also ich kann es ja aus der Vergangenheit halt eben sagen, in Rheinland-Pfalz gibt es ja die einzelnen Ortsgemeinden, wo die Ortsbürgermeister, ich sage jetzt nicht mehr als Hobby nur Bürgermeister sind, aber es ist halt anders als in größeren Regionen. Da ist halt immer noch jemand von der Verbandsgemeinde involviert, vom Bauamt, aber das läuft einwandfrei. Also ich bin sowieso ein Fan vom ländlichen Raum, seit 10 Jahren unterwegs und ja, ist immer ein schönes Gefühl, einfach auch ja, die ländlichen Regionen, denen was zu tun.
Aber das ist in Rheinland-Pfalz jetzt speziell auch so, also ich meine, Rheinland-Pfalz ist ja so ein bisschen ein Sonderfall mit den Verbandsgemeinden, die ja eigentlich über 2000, also 2300 selbstständige Gemeinden haben, die dann aber, wo es nur 41 Verbandsfreie und dann 129 Verbandsgemeinden gibt, da sind dann die 2300 eure Ansprechpartner oder dann die 129? Kann ja eigentlich gar nicht sein, weil sonst könntest du ja gar nicht 1000 Ratschluss kennengelernt haben.
Genau, es sind tatsächlich die 2300, die unsere Ansprechpartner sind, auch diejenigen, die unsere Kooperationspartner sind. Aber die Genehmigung, die reichen wir natürlich bei der Verbandsgemeinde ein. Dort sitzt das jeweilige Bauamt, mit dem wird das immer abgestimmt. Da ist natürlich die Kompetenz in den einzelnen Ortsgemeinden nicht vorhanden.
Aber der Ansprechpartner ist dann der Ortsbürgermeister oder Stadtbürgermeister, ja, der dann in den Verbandsangehörigen der Kommunen sozusagen dann.
Und dort gehen wir auch in den Gemeinderat.
Wir sind jetzt das Netzwerk junger Bürgermeister. So von der groben Einschätzung. Bei 1000, glaube ich, kann man da ja schon ganz gut von reden. Ist es ein Vorteil, solche Projekte mit einer Kommune, mit einem jungen Bürgermeister zu forcieren, weil vielleicht auch eher ein Digitalprojekt von einem jungen Bürgermeister ja erwartet wird von den Leuten oder auch, weil der es selber von sich erwartet, oder ist das egal?
Dadurch, dass ich hauptsächlich alte Bürgermeister hatte,
in Rheinland-Pfalz gibt es gar nicht so viele.
Aber es ist in der Tat ein Vorteil. Also die Erklärung, warum es denn überhaupt vonnöten ist, schnelles Internet zu bringen, die kann man direkt mal wegschieben und weglassen, weil das weiß ein jeder junger Bürgermeister. Und ein junger Bürgermeister, der ist immer noch so voller Tatendrang und der hat auch viele Ideen, was vielleicht ein Alter nicht hat, allein durch das Thema Digitalisierung. Also es geht ja auch darum, die Quoten zu erreichen. Wie kann ich das tun? Wie finde ich Multiplikatoren? Mache ich hier mal eine Facebook-Gruppe? Mache ich hier mal irgendwas? Und das ist halt bei jungen Bürgermeistern viel einfacher, weil die sehr viel Input noch mit einbringen und sagen, das könnten wir so machen und das könnten wir so machen. Also ich möchte nicht sagen, dass die alten Bürgermeister das nicht gut gemacht haben, aber mit einem Jungen ist es einfach viel einfacher. Also muss ich wirklich zugeben. Mit Frauen funktioniert es auch immer ganz gut, aber da gibt es kaum welche.
Ja, wie gesagt, da ist also Rheinland-Pfalz ist sowohl was Frauen als auch was junge Bürgermeister betrifft, eher ein bisschen unterdurchschnittlich. Aber
das liegt vielleicht das an der Struktur, weil es halt, man macht halt nicht hauptamtlich, man muss neben seinem Job noch machen und wenn man jung ist, hat man dann meistens noch junge Familie und andere Prioritäten. Ich glaube, damit hat es viel zu tun.
Ja, aber also in Bayern zum Beispiel ist es so, dass es da auch relativ viele Kommunen hat, gibt auch viele kleine Kommunen, die dann in so Verwaltungsgemeinschaften dann irgendwie teilweise zusammenarbeiten. Und da ist es auch bei haupt- und ehrenamtlichen Bürgermeistern fast gleich, was jetzt zumindest die Anzahl der Jungen betrifft und auch das Verhältnis Männer-Frau. Und gibt es auch ganz viele junge ehrenamtliche Bürgermeisterinnen.
Dann liegt es vielleicht noch an dem Bundesland.
Bayern, Baden-Württemberg, Hessen gibt es deutlich mehr junge Bürgermeister als in anderen Bundesländern. Das, glaube ich, hat eher was mit der Tradition von Direktwahlen und so zu tun. Mhm. Und dass da dann halt die Jungen vielleicht auch einen strategischen Vorteil haben auf die längere Zeit, wenn man das mit Direktwahlen macht. Mhm. Vielleicht nochmal zum Thema Förderprogramme. Ja. Da war ja, also allgemein sehen die Förderprogramme die Kommunen ja oft mit ganz gemischten Gefühlen, weil auf der einen Seite brauchen sie Geld für dringend notwendige Investitionen, aber andererseits wird oft beklagt, jetzt war gerade Hauptversammlung Städte- und Gemeindebund, da war das Thema auch nochmal sehr deutlich, dass die Programme eigentlich auch einen sehr hohen bürokratischen Aufwand verursachen. Und eigentlich besser die Kommunen grundsätzlich besser ausgestattet werden. Also dazu Beispiele, dass dann, ne, wenn ein Schulhallensanierungsförderprogramm vom Bund oder auch von den Ländern aufgenommen wird, dann kommen halt immer alle Kommunen, während dieses Programm läuft, und müssen dann, sage ich mal, ihre Schulhalle sanieren, obwohl sie vielleicht eher in Glasfaserausbau dann noch investiert hätten. Aber das geht halt nicht, weil da gibt es dann in dem Moment vielleicht gerade nicht den Fördertopf. Oder umgekehrt gibt es dann was für kommunale Kinos, aber dann gerade nicht in dem Moment für die Schulen, wobei es vielleicht in der einen Kommune doch besser wäre, jetzt erstmal die Schule anzugehen. Und das haben diese Förderprogramme halt nicht im Blick. Und dass man Projekte durchplanen muss, ohne zu wissen, ob man sie überhaupt bewilligt bekommt, ist natürlich auch, macht man oft auch Arbeit für die Tonne. Wie seht ihr denn das als Unternehmen mit das Thema Förderung von Land und Bund? Ist das hilfreich?
Es ist auf jeden Fall hilfreich, um nachher den Vollausbau hinzubekommen. Aber wir sehen eben schon mal kurz angesprochen, auf jeden Fall sollte man erstmal versuchen, die Privatwirtschaft die Sachen regeln zu lassen. Und man sollte unseres Erachtens tatsächlich in die Förderprogramme so eine Priorisierung einbauen, die es Stand heute nicht gibt. Wo ist es denn derzeit am nötigsten? Also das ist ganz schwierig. Und wo ist der Bedarf am höchsten? Weil derzeit wird halt einfach eingekippt und dann wird entschieden. Und die alten Förderprogramme sind stellenweise, das weiße Fleckenprogramm ist ja das alte, das graue Fleckenprogramm ist das neue. Uns befinden sich unsagbar viele Projekte noch im Ausbau des weißen Fleckenprogramms. Also ich sehe da an uns, wir haben mittlerweile 1 Million Fördergelder, haben ja auch einige Projekte von der Inexium mitgebracht. Die laufen noch 1,5 Jahre. Und auch während die laufen, ist das ein bürokratischer Aufwand, sowohl für die Kommune, die muss die Gelder ja beantragen, man muss immer gucken, wird das richtig gebaut. Und dann direkt nochmal in ein neues Programm einzusteigen, unheimlich schwierig. Also von daher, ich kann derzeit nur jedem raten, die nächsten 1,5, 2 Jahre mal zu gucken, den Markt regulieren zu lassen, zu gucken, was wird gemacht. Und dann, wenn es 2023 soll ja die Aufgreifschwelle auch erhöht werden, dass man dann, wenn auch alle weißen Fleckenprogramme mal fertig gebaut sind und auch die Tiefbaukapazitäten tatsächlich daran nicht mehr gebunden sind, dann nochmal in ein richtiges Förderprogramm einzusteigen und zu gucken, was ist denn jetzt noch übrig, und das mache ich dann. Also das Parallele, das ist Chaos meines Erachtens.
Also das habe ich jetzt richtig verstanden. Du plädierst jetzt dafür zu sagen, erstmal zu gucken, was man jetzt privatwirtschaftlich jetzt umzusetzen, was irgendwie umzusetzen ist, und die Förderprogramme erstmal warten zu lassen. Dann zu gucken, weil ist eben ja mal angeklungen, dass du gesagt hast, da sind jetzt auch einige andere Unternehmen in den Markt eingetreten, und da wird wahrscheinlich auch, so habe ich es jetzt richtig verstanden, über die nächsten Jahre auch so ein bisschen eine Marktbereinigung dann stattfinden. Also gerade prügeln sie sich noch alle. Ja. Das heißt, das ist für die Kommunen dann eigentlich ganz attraktiv, weil sie dann wahrscheinlich im Zweifel eher attraktivere Konditionen dann auch kriegen, und für die Kunden natürlich auch. Und in 3, 4, 5 Jahren hat vielleicht dann der ein oder andere Investmentfonds das Interesse verloren oder sagt, die Rendite reicht mir nicht, dann steige ich
dann nur eins, oder, wo alle einem gehören.
Oder alle werden von einem aufgekauft, und dann steigen die Preise, und dann freut sich irgendwie Rentner in Kanada oder in Australien freuen sich.
Genau, oder sonst wo.
Okay, und dann kann man dann aber ja wieder auf die Fördermittel dann halt zurückkommen.
Genau, also auf jeden Fall die nächsten 2 Jahre würde ich immer sagen, einfach mal abwarten. Also nochmal, es gibt bestimmt Regionen, wo sich vielleicht keiner hin verirrt, die ganz am Rand, ich sage das nur von Polen liegen oder so, wo halt nicht irgendein Waldverkehrsnetz ist, denen rate ich das natürlich nicht, aber viele Gebiete werden einfach ein Angebot in den nächsten 2 Jahren eigenwirtschaftlich erhalten können, weil es wurde viel über Fördergelder gemacht. Es sind die Kabelverzweige aufgerüstet worden. Also in ganz vielen Orten liegt schon ein Glasfaserkabel. Das heißt, es muss nur noch der Ort an sich erschlossen werden. Also ich kann nur jedem raten, jetzt erstmal zu warten und nicht in irgendein aktionistisches Handeln einzutreten. Es würde es eigentlich schwieriger machen. Mhm. Also ich sehe es jetzt in Bayern. Bayern hat ja zu dem Bundesförderprogramm noch ein eigenes Gigabit-Programm tatsächlich rausgebracht. Und die Bayern waren immer schon so, wenn es ein Programm gab, haben die innerhalb kürzester Zeit alle Kommunen durchgejagt durch das Programm. Und da stoßen wir momentan so an unsere Hürden. Ganz viele Orte, die wir eigenwirtschaftlich machen würden, sollen in die Förderung gehen. Und da sage ich immer, lass doch das Steuergeld Steuergeld sein, eigenwirtschaftlich. Man kann es ja versuchen, wenn man die 40% wirklich nicht erreicht, kann man es immer noch in die Förderung bringen. Aber da tickt Bayern, wie so oft, ist auch nicht böse gemeint, einfach ein bisschen anders. Und da müssen wir jetzt auch gucken. Ja. Aber die sind halt sehr, sehr weit, was das Thema Förderung angeht, und sehr förderwillig. Und durch das eigene Programm, das ist auch nicht ganz so ein bürokratisches Hindernis wie das Bundesförderprogramm. Also das geht einfacher zumindest. Das macht die Hürde dann geringer.
Okay. Gibt es denn Regionen, wo du sagst, die sind besonders breitbandaffin oder in Deutschland, wo man sagt, also da wird's ganz, da wird das jetzt nicht mehr lang dauern und dann ist das mit Glasfaser irgendwie, was sind denn die Vorreiter in Deutschland, was das Thema Glasfaser angeht?
Also ich kann ja nur von uns sprechen, weil wir den ländlichen Raum eben fokussieren, im Gegensatz zu anderen Anbietern. Dort, wo die deutsche Glasfaser seit einigen Jahren unterwegs ist, also sage ich mal Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, die sind schon sehr, sehr weit, was das Thema angeht. Die haben schon viel gemacht. Ansonsten, der Osten hängt so ein bisschen hinterher, würde ich mal sagen, auch gar nicht böse gemeint. Da sind halt wenig Infrastrukturen in der Vergangenheit gewesen. Da merken wir jetzt, dass wir sind viel im Harz unterwegs. Thüringen ist interessant. Also das sind alles so Sachen, die jetzt vermehrt kommen. Rheinland-Pfalz ist ein gutes Gebiet, würde ich sagen. Da sind auch wirklich die Bürgermeister offen. Saarland haben wir ja angekündigt, wollen wir von den Haushalten 300.000 eigenwirtschaftlich erschließen. Das ist natürlich unser Heimatland, sage ich mal. Da sind wir gut vernetzt und Saarland ist ja auch so klein.
Gut, bei 300.000 Haushalten im Saarland, das ist, wie viel Prozent reden wir da? Das sind doch schon über 40%, oder?
Ja, weit mehr. Also es gibt dann nur noch die Städte, die wir nicht machen.
Also Saarland 900.000 Einwohner, das ist, ne? Ungefähr.
Genau.
Das ist dann schon eine Menge.
Ja, ist schon eine Riesenmenge, die wir da machen wollen. Also da, das konnten wir, das ist ein ganz schönes Projekt. Das Land hat alle Schulen ausgeschrieben, also über 320 Schulen. Die haben das nicht über die Landkreise gemacht, sondern über das Land. Und wir hatten das damals gewonnen, das Projekt mit der Inexio. Und das war halt ein schönes Synergieprojekt. So kamen wir in ganz viele Orte, wo wir vorher noch nicht waren und haben jetzt die Möglichkeit, tatsächlich synergetisch dann auf den ganzen Ort anzuschließen.
Wie ist das eigentlich, kommt mir gerade die Frage auf, mit den ganzen kommunalen Liegenschaften oder auch die Schulen und die Bauhöfe und die Rathäuser und so weiter. Wenn die dann angeschlossen werden, zählen die dann bei diesen 40% dann mit und die werden zu den gleichen Konditionen dann angeschlossen wie ein Privathaushalt oder wie ist das da bei euch?
Die zählen mit tatsächlich, aber die haben andere Konditionen, weil das dann bei uns unter Gewerbe läuft. Aber wir haben tatsächlich für die Kommunen dann auch ein gesondertes Angebot, also Sonderangebote, die buchen können und die auch sehr attraktiv sind. Also da gibt es einen Hauptanschluss, der ist dann ein wenig teurer, ähnlich wie ein Geschäftskundenanschluss. Und andere Nebenanschlüsse sind dann ähnlich wie ein Privatkundenanschluss.
Okay. Ja, Schlussfrage. Jetzt versuchen wir noch mal einen Blick in die Zukunft zu werfen. Das steht im Podcast eigentlich fast immer am Ende. Wo steht denn Deutschland in 5 Jahren beim FTTH-Ausbau und welchen Anteil hat euer Unternehmen und die Kommunen und natürlich besonders die Kommunen von jungen Bürgermeistern am dann Erreichten?
Das ist eine gute Frage. Also wir werden wesentlich weiter stehen als heute. Warum? Weil wir Stand heute die schwersten Gebiete zuerst machen. Also das, was richtig lange dauert, ländliche Regionen, was am schwersten auszubauen ist, wird dann schon ausgebaut sein und dann werden tatsächlich nur noch die Städte übrig sein und das wird relativ einfach zu machen sein. Wichtig für uns ist, ich denke, wir werden weiter Marktführer im Thema FTTH sein und vor allem Marktführer, was den ländlichen Raum angeht. Das ist ja so unser Ziel und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Natürlich werden wir, gerade jetzt, weil es so viel Wettbewerb gibt, irgendwann, nach 2-3 Jahren ist auch der ländliche Raum irgendwann abgegrast, dann überlegen müssen, gehen wir auch mal in die Vorstädte, machen wir vielleicht auch mal größere Gebiete. Aber nach wie vor, das Schwierigste kommt jetzt und in 3 Jahren werden dann nur noch unseres Erachtens die großen Städte übrig sein und dann mal gucken, wie weit die Großen dann sind, was die machen.
Okay, und jetzt, was wird das? Also es wird ja auch immer viel von Gleichheit der Lebensverhältnisse und so weiter geredet. Jetzt gerade nach Corona prognostizieren ja schon die ersten Experten ein Run aufs Land, weil viele festgestellt haben, wenn ich im Homeoffice bin, dann gucke ich doch dabei lieber in einen Wald als auf eine Stadtautobahn. Wird das sich da auch nochmal forcieren, weil es dann auf dem Land besser ausgebaut ist mit dem Glasfaser?
Das glaube ich auf jeden Fall. Auch das Thema Entschleunigung spielt da eine große Rolle. Ich glaube, die letzten 10 Jahre hat jeder nur Vollgas gegeben und jetzt merkt man so langsam, was tatsächlich die ländlichen Regionen für einen Vorteil haben. Und wie du so schön sagst, das Thema Homeoffice hat uns im letzten Jahr gezeigt, eigentlich egal, wo wir arbeiten, in den vielen Berufen, wir können effektiv arbeiten. Und ganz klar, gucke ich lieber draußen der Kuh zu, wie sie grast, als wenn ich die Fenster zumachen muss, weil ich irgendeinen Lärm draußen habe. Und das werden die Kommunen auch merken. Sie werden merken, es werden sich Neubaugebiete ansiedeln, die Fluktuationen werden wegkommen. Und wenn sie dann Glasfaser anbieten können, dann kommt endlich auch mal nochmal Leben in die Orte. Vielleicht gibt es dann auch nochmal Kneipen, die es heute nicht mehr gibt. Ja, dass einfach nochmal mehr Leute da sind.
Wobei das mit den Kneipen war, zumindest beim Lockdown, war das ja so, dass wahrscheinlich auf dem Dorf im Saarland war die Kneipendichte genauso hoch wie in Berlin im Prenzlauer Berg, weil es war einfach alles zu. Da war es dann da auch wieder vergleichbar. Aber ich fand jetzt die Idee, schnelles Internet zur Entschleunigung, fand ich jetzt eigentlich ganz, ganz charmant. Ich bedanke mich ganz herzlich und fand das wirklich ein sehr informatives Gespräch, liebe Anja. Danke, dass
gerne,
du da warst.
Gerne. Vielen Dank, dass wir uns unterhalten konnten. Hat mich gefreut.
Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich natürlich sehr. Und empfehlt den Podcast gerne weiter. Ladet andere Kommunale und kommunal Interessierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Über eure Social-Media-Kanäle oder auch ganz persönlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und bleibt neugierig.